Ein herzliches Willkommen zu einer besonderen Serie. Erfüllte Sehnsucht. Die Welt der Bibel. Patriarchen und Propheten. Wie alles begann. Willst du wissen, was Gott dazu sagt, wie alles begann? Willst du erfahren, was da vor sich ging, am Anfang, bevor die große Flut kam? Willst du wissen, wie sich das Volk Gottes, die Israeliten, entwickelt haben? Dann bist du hier richtig. Es wird eine spannende Reise von der Schöpfung bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Mose, den Mann Gottes, heute Teil 13. Die zweite Tafel der 10 Gebote und noch vorher eingeleitet durch das Sabbatgebot. Dazu begrüße ich auch herzlich die Zuschauer und Zuhörer im Internet. Wir lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, als die Zusammenfassung des Schöpfungsberichtes, auf Vers 1. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. In 6 Tagen wurde dieser Planet so hergerichtet, dass er wohnlich wurde. In 6 Tagen. Und am siebenten Tag, so als Höhepunkt des Ganzen, ruht Gott. Und diese Ruhe, die bringt er hinein in die 10 Gebote, im 4. Gebot, wo es heißt, in 2. Mose 20, Vers 8, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Denn 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Es geht zurück auf die Schöpfung. Dieses Geschenk, dieser Urlaubstag, dieser Wochenrhythmus. Alles in der Natur ist so, dass die großen Bewegungen der Gestirne unseren Tagesablauf regeln. Nicht der Planet dreht sich in 24 Stunden um die eigene Achse. Der Planet wandert in einem Jahr um die Sonne. 365 Tage und ein Vierteltag und noch ein bisschen was dazu. Und wie ist das mit dem Monat? In etwa 29, 30 Tage benötigt unser Mond, um uns zu umkreisen. Darum der Name Monat von Mond. Und die Woche? Die Woche ist nicht durch die Gestirne bestimmt. Die Woche ergibt sich aus dem Schöpfungsbericht. Und bis heute haben wir diese Zeitregelung. Erster Tag bis siebter Tag. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun, am 7. Tag Ruhe innehalten, nachdenken, überlegen, wozu das Ganze? Was macht es für einen Sinn, zu schaffen, zu rackern, zu schuften, zu tun? Damit wir aus diesem Trott herausfinden und uns mit dem beschäftigen, der uns geschaffen hat, von dem alles herkommt. Danke, Herr, für den Ruhetag. Nun hat ein römischer Kaiser im Jahre 321 diesen Ruhetag, der am Sabbat, am Samstag von Gott eingeführt wurde, auf den Sonnentag, auf den Sonntag verschoben. Und seit dieser Zeit als Verpflichtung in der römisch-katholischen Christenheit eingeführt. Römisch. Der römische Sonnentag und der biblische Sabbattag. Das ist der Gegensatz. Auch wenn jetzt dieser Sonnentag, der Sonntag, schon 1700 Jahre beinahe in Geltung ist, er ist römisch, er bleibt römisch und wird römisch sein. Und der Sabbat war von Gott, ist von Gott und wird von Gott sein. Es ist der Tag, der uns von Gott geboten ist. Nun haben manche gefragt, naja, wie ist das? Wie können wir heute noch wissen, was der Sabbattag ist? Nun, Jesus wusste es genau. Von der Schöpfung bis Jesus war es klar, denn Jesus ging am Sabbattag in die Synagoge nach seiner Gewohnheit. So heißt es in Lukas 4, als ein Nazareth in die Synagoge ging. Und als Jesus gekreuzigt wurde und am Kreuz verschied, wir haben das berichtet im Lukas-Evangelium Kapitel 23, und da heißt es in Vers 46, und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Die Mitglieder des Hohen Rates waren bei Pilatus gewesen und hatten seinen Tod begehrt. Pilatus wollte nicht. Er sagte, ich finde keine Schuld an ihm. Sie setzten ihm so zu. Sie sagten, wenn du das tust, dass du diesen freilässt, dann bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Dann sind wir in Rom, dann schwärzen wir dich an, dann erzählen wir, was du hier in Jerusalem, in Palästina, in Judäa alles getan hast. Davor hat Pilatus Angst. Davor zittert dieser Statthalter der Römer. Und er lässt sich eine Schale mit Wasser bringen, wäscht seine Hände und sagt, siehe, ich bin ja unschuldig am Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und sie rufen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Grauenhaft. Es ging in Erfüllung. Nachdem Jesus jetzt gestorben war, steht hier in Lukas 23, Vers 50. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef von Arimathea. Ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann. Der hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathea, einer Stadt der Juden, und wartete auf das Reich Gottes. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn ab, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Dieser jüdische Ratsherr, reich, vermögend, hatte sich ein Felsengrab hauen lassen. Und Pilatus muss sehr erstaunt gewesen sein, dass ein Ratsherr kam um den Leichnam Jesu. Denn wer am Kreuze hing, der galt als Verbrecher. Und nun kommt einer aus der obersten Führungsschicht, von den obersten 70, und möchte diesen Leichnam, obwohl gerade diese Obersten die Kreuzigung Jesu begehrt hat. Und Pilatus merkte, die sind sich uneinig. Und dann heißt es, als dieser Josef von Arimathea Jesus vom Kreuz nimmt Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Sabbat beginnt mit Sonnenuntergang. Am Freitag wurde Jesus gekreuzigt. Rüsttag, Vorbereitungstag. Dann bricht der Sabbat an, der Samstag. Und es heißt in Vers 55, es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz, nach den 10 Geboten. Und wie beginnt Kapitel 24, Vers 1? Aber am ersten Tag der Woche, Sonntagmorgen, sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken, neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Am Freitag gekreuzigt. Josef von Arimathia holt ihn vom Kreuz, legt ihn in sein Felsengrab. Und dann bricht der Sabbat an, Freitagabend. Die Frauen bringen noch vorher ihre Spitzereien, ihre Öle, ihre Salben, um ihn einzubalsamieren, den toten Leichnam. Und dann, am Sabbat ruhen sie. Und am Sonntag, am ersten Tag der Woche in aller Früh, kommen sie zum Grab und es ist leer. Der Sabbat eingerahmt von Rüsttag, Vorbereitungstag und dem ersten Tag der Woche, dem Sonntag. Vor Jahren gab es eine Plakataktion von der römisch-katholischen Kirche, stand an allen Kirchentüren, in allen Schaukästen: Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Mach ihn nicht zum letzten. Echt tiefe Symbolik. Mach den ersten Tag der Woche nicht zum letzten, zum siebenten. Verändere nicht den Sabbat auf den Sonntag, heißt das eigentlich. Sie hat natürlich was anderes gemeint. Bewerte diesen Tag nicht gering. Aber die Aussage ist sehr zweideutig, sehr doppeldeutig und trifft den Kern. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Mach ihn nicht zum letzten, nämlich zum siebten Tag. Denn in der Bibel steht: Gedenke des siebenten Tages. Und dieser Tag ist ein Geschenk. Und darauf ruht der Segen. Auf dem Sonntag ruht er nicht. Er ruht allein auf dem Sabbat, auf dem Samstag. Der Sonnentag ist römisch. Der Sabbat ist biblisch. Welchen Tag hältst du? Und als Jesus über die Zukunft sprach, als er am Ölberg war und sie vorher den Tempel betrachtet hatten und die Jünger gesagt haben: Oh Herr, siehst du diese Steine? Und Jesus sagte: Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Nicht ein Stein auf dem anderen. Nur eine Stützmauer blieb stehen. Die Klagemauer, heute steht dort der Felsenturm auf diesem Plateau. Und als sie dann auf dem Ölberg sitzen, redet Jesus über die Zukunft. Wir finden das in Matthäus Evangelium Kapitel 24. Und als er über die Zukunft spricht, sagt er: Es wird eine Zeit kommen, wo Jerusalem belagert wird und sie sollen dann fliehen. Und dann sagt er in Vers 20: Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Bittet, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat. Jesus redet von einer Zeit 40 Jahre in der Zukunft. Er hat nie geboten, den Sonntag zu heiligen. Er hat aber geboten, den Sabbat zu heiligen. Bittet, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat. Bedeutsam. In die Zukunft, spricht Jesus. Es war ein römischer Kaiser, der den Sabbat in den Sonntag verändert hat. Jesus möchte, dass du den Sabbat heiligst. Eines der 10 Gebote. Und damit ist die erste Tafel der 10 Gebote vollendet. Es sind all die Gebote, die gegenüber Gott angeführt sind. Auf der zweiten Tafel sind die Gebote angeführt, die gegenüber dem Mitmenschen gedacht sind. Wir haben 2 Richtungen. Gegenüber Gott die Gebote, gegenüber dem Nächsten. Wie beim Kreuz. Als Jesus gefragt wurde, was das wichtigste Gebot ist, hat er gesagt, in Matthäus 22, ab Vers 36, liebe den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Verstand. Und dann geht er zu der zweiten Tafel und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe ist die Überschrift zum Halten dieser 2 Tafeln, dieser Richtlinien. Liebe ist der Beweggrund, dann stimmt's. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann bist du in der Lage, das zu halten. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Liebe ist die Voraussetzung. Aber die Gebote sind nicht weggewischt. Aber nur aus Liebe kannst du sie halten. Die Gebote sind nicht der Weg zur Erlösung. Aber die Gebote sind der Weg der Erlösten. Ein tiefes Wort. Wer zu Jesus gekommen ist und ihn liebt, der geht den Weg der Gebote, weil er erlöst ist, weil er seinen Heiland lieb hat. Er möchte tun, was der Herr ihm sagt. Nun zur zweiten Tafel, das 5. Gebot. Weil wir ja das 2. nicht ausgelassen haben. Du sollst dir kein Bildnis machen, was aus dem Katechismus der römisch-katholischen Kirche hinausgeworfen wurde, aufgrund der heiligen Verehrung, wie wir schon in der Betrachtung Nummer 12 dargelegt haben. 5. Gebot, 2. Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Anscheinend ist so eine Neigung im Menschen da, einen älteren Menschen, der nicht mehr so kann, der schwächer wird, der langsamer wird, der nicht mehr diese Kraft aufbringt, der bedächtiger wird. Diese Neigung solch einen Menschen, wenn man selber voller Kraft und Elan und Lebenskraft ist, solch einen langsameren, älter gewordenen Menschen zu verachten, das ist die Neigung. Und der Herr stellt dem entgegen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Da steht nicht, du sollst alles tun, was sie sagen. Es zählt immer noch mehr, was Gott sagt. Denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber du sollst sie ehren als deine Eltern. Sie sind deine Eltern, ehre sie. Zeig ihnen die Würde, die Achtung, die ihnen gebührt. Und wenn sie älter werden und deine Hilfe brauchen, dann sei für sie da und schieb sie nicht ab. Es sind deine Eltern. Die Eltern haben in einem Maße Anspruch auf Liebe und Achtung, wie es sonst niemand zusteht. Denn Gott hat deinen Eltern die Verantwortung für dich auferlegt, solange du noch jung warst, dass sie an Gottes Stelle stehen sollten. Denn wer also die rechtmäßige Autorität seiner Eltern verwirft, lehnt im Grunde die Autorität Gottes ab. Das fünfte Gebot verlangt von den Kindern Dankbarkeit, Unterordnung, Gehorsam den Eltern gegenüber. Immer in dem Maße, dass es nicht etwas ist, was gegen Gott gerichtet ist. Niemals sollte man den Eltern mehr gehorchen als Gott. Wenn Gott sagt, gedenke des Sabbattages, und die Eltern sagen, gedenke des Sonntages, dann gedenken wir des Sabbattages. Denn Gott steht an oberster Stelle. Wir sollten auch auf ihren guten Ruf bedacht sein, im Alter für sie sorgen, ihnen Freude machen. Der Apostel Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 2, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Denn es wurde hinzugefügt, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Ein Versprechen angehängt. Der verheißt uns letztlich ewiges Leben auf einer Erde, die von diesem Fluch der Sünde befreit ist. Das nächste Gebot, Kapitel 6. Du sollst nicht töten. Das ist einmal diese direkte Tötung. Und weiters, jede Ungerechtigkeit ist damit gemeint, die zur Verkürzung eines Menschenlebens führt. Ich kann auch mit Worten töten. Giftige Pfeile können Worte sein. Tief eindringen in die Seele und tiefer verletzen als ein Schwert. Hassgefühle, Rachsucht, Neid, Eifersucht, damit töten wir. Wie mit einem Messer. Wir schneiden hinein. Alles, was sich schädlich auf andere Menschen auswirkt, ist Übertretung dieses Gebotes. Du sollst nicht töten. Auch die Vernachlässigung der Bedürftigen, der Leidenden, aus selbstsüchtigen Gründen heraus. Und jede zügellose Genusssucht, die unseren Körper schädigt, fällt da hinein. Jede unnötige Entbehrung im Gegensatz auf der anderen Seite oder übertriebene Arbeitsleistung, die zur Schädigung der Gesundheit führt, ist die Übertretung dieses Gebotes, du sollst nicht töten. Der fähigste Missionar, den die Kirche des siebenten Tagsadventisten je hatte, war John Nevin Andrews. Er war der erste offiziell ausgesandte Missionar in Europa. Der Mann konnte das Neue Testament auswendig. Ein Gelehrter, sprach mehrere Sprachen. Er ließ sich in Basel in der Schweiz nieder. Von dort aus fing er an, Zeitschriften zu schreiben, in verschiedenen Sprachen drucken zu lassen, hat sie in Europa verbreitet. Und damals war es mit Geldüberweisungen noch nicht so einfach. Der sollte von den USA Geld bekommen und das hat sich manchmal verzögert. Nicht um einen Tag, nicht um eine Woche, manchmal um Monate. Der war mit seinen Kindern, die hier Teenager waren, in Europa. Die Frau war schon vorher gestorben an Tuberkulose. Waren zu dritt nun, da arbeiteten sie an dieser Zeitschrift. Und wenn kein Geld kam aus USA, dann haben sie fast nichts mehr gegessen oder immer das Gleiche, was am billigsten war. Nur damit die Zeitschrift trotzdem weiter erscheinen kann. Und Tag und Nacht hat John Nevin Andrews gearbeitet. Tag und Nacht. Immer bestrebt, dass die Zeitung erscheint. Die haben zu dritt ein Werk getan, das heute ein ganzes Verlagsteam macht. Unglaublich, was da geleistet wurde. Dass das Geld nicht kam, als man beim Essen gespart hat, als man sich einseitig ernährt hat und übertriebene Arbeitsleistung gepflegt hat. Dann starb die Tochter. Und dann steckte er sich an, als er sie pflegte, auch an Tuberkulose, damals noch unheilbar. Und dann wurde auch er krank und starb. Er war 54, einer der besten, die wir je hatten. Er hatte sich kaputt gemacht. durch übertriebene Sparsamkeit. Siebentes Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Warum nicht? Warum nicht? Alles, was nach Übertretung auch nur riecht, richtet sich gegen uns selbst. Wenn es zu unserem Wohl wäre, dann hätte Gott nicht gesagt, mach's nicht. Er sagt uns das, was für uns gefährlich werden würde. Und die Gebote sind wie ein Zaun, wie ein Geländer. Nicht so ein Hochhaus, 10. Stock, gehst auf den Balkon hinaus und da ist das Geländer, dass du weißt, dahinter Abgrund. Stellen wir uns vor, unsere Balkone, hoch oben, alle ohne Geländer. Wäre schon ein eigenartiges Gefühl, da hinunter zu schauen, wenn da kein Geländer wäre. Ohne Geländer? Der Abgrund vor Augen? Es tut schon gut, wenn man weiß, da ist noch eine gewisse Sicherheit. Bis hierher. Und so hat Gott uns die 10 Gebote gegeben, damit wir wissen, wo der Abgrund anfängt. Wo wir abstürzen würden. Du sollst nicht Ehe brechen. Dieses Gebot verbietet unkeusche Handlungen, wollüstige Vorstellungen, Begierden. Es verbietet Gewohnheiten, durch die diese Begierden erregt werden können. Gott fordert nicht allein äußerliche Reinheit, sondern auch von den Gedanken, von den geheimsten Gedanken und Gefühlen und Wünschen. Denn Christus hat dir gesagt, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen, ist schon Übertretung. Die Gedanken in eine bestimmte Richtung sind genauso Sünde wie die unerlaubte Tat. Achtes Gebot. Du sollst nicht stehlen. Da gehört auch hinein Menschenraub, Sklavenhandel, Eroberungskriege, es verdammt Diebstahl, Raub. Es fordert Redlichkeit in den kleinsten Dingen des Lebens. Es verbietet das Übervorteilen im Geschäftsleben. Es verlangt gerechte Bezahlung bei Verpflichtungen, Arbeitslöhnen. Es erklärt jeden Versuch, wo man durch Unwissenheit jemand betrügen möchte, als etwas, was in den Büchern des Himmels als Sünde eingetragen und verzeichnet wird. Man kann auch die Zeit stehlen seines Chefs, indem man während der Arbeitszeit Dinge tut, die einem nicht aufgetragen sind, privat für sich, Mails schreiben. Im Internet surft. Alles, was die Zeit stiehlt. Nicht stehlen. 9. Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Nicht falsch Zeugnis reden. Damit ist jede unwahre Aussage gemeint. Jeder Versuch, jeder Plan, unseren Nächsten zu täuschen, und man kann das auch tun, indem man gewisse Dinge verschweigt, bewusst nicht sagt, um den, der zuhört, in die Irre zu führen, ihm ein ganz anderes Bild zu vermitteln. Vorsätzliche Täuschung ist Lüge. Möchtest du belogen werden? Möchtest du von der Person, der du vertraust, belogen werden? Dann machst du auch nicht. Wie hat Jesus alle diese Gebote zusammengefasst? Zu Beginn der Bergpredigt, im Matthäus-Evangelium Kapitel 5. Da sagt der Herr, dann in Kapitel 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Was ihr gern hättet, wie sich die Leute euch gegenüber verhalten sollen, machst du genauso. Wenn du gern hättest, dass man dir nichts stiehlt, ja, dann machst du es auch nicht. Wenn du gern hättest, dass man dir die Wahrheit sagt, dann sag du sie auch. Wenn du gern hättest, dass man dir freundlich begegnet, mit Würde, mit Achtung, dann mach du das auch so. Möchtest du am Morgen gern freundlich gegrüßt werden? Mach du es so. Alles, was du gern hättest, das mach für den Nächsten. Das ist die Zusammenfassung. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jede absichtliche Übertreibung, die darauf zielt, einen falschen Eindruck zu erwecken. Jede Anspielung, ja sogar Berichterstattung im Sinne einer Unterstellung. Alles Lüge. Dieses Gebot verbietet den guten Ruf eines Nächsten durch falsche Darstellung und schlimme Verdächtigungen zu schaden. Durch Verleumdungen, durch Zuträgerei. Hast du schon gehört? Zehntes Gebot. Das ist ja das Gebot, was man dann, nachdem man das zweite in der römischen Kirche entfernt hat, dieses Gebot, das man dann geteilt hat. Du sollst nicht begehren, damit es wieder zwei sind. Aber es ist nur eins. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Das zehnte Gebot rührt unmittelbar an die Wurzel aller Sünden, indem es selbstsüchtiges Verhalten verbietet, woraus die sündige Tat entspringt. Wir wollen uns nicht schuldig machen am Nächsten, sondern wir sollen und wollen unser Leben so gestalten, dass der Nächste durch unser Verhalten gesegnet wird. Das ist es, was der Herr geplant hat. 10 Punkte, was sich jeder merken kann, kann er seine Finger zu Hilfe nehmen. 4 Gebote gegenüber dem Höchsten. 6 Gebote gegenüber dem Nächsten. Der Höchste, der Nächste. Achte den Herrn, ehre ihn. Achte deine Mitmenschen. Tu niemand etwas zuleide. Liebe Gott, sei ihm gehorsam und du wirst gesegnet sein. Amen. Unser Vater im Himmel, du bist die Liebe und du möchtest, dass wir dich lieben. Und aus Liebe zu dir deine Empfehlungen ernst nehmen. Und so kommt Segen, so kommt Glück, so glückt es. Auf verbotenen Wegen ist das Glück niemals zu finden. Man kann reich werden durch Übertretung der Gebote. Aber man kann nicht glücklich werden durch Übertretung der Gebote. Das hast du nicht zugelassen. Danke, Herr, dass wir durch Umkehr das erlangen, was du für uns vorgesehen hast. Dann wird es glücken. Dann wird es gelingen. Danke, dass du uns 10 Regeln gegeben hast, damit das Zusammenleben glückt. Damit es gelingt. Hab Dank, o Herr, dass du uns die 10 Gebote geschenkt hast. 10 Richtlinien zum Leben, damit es besser wird als je zuvor. Hab Danke, Herr.